Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben die Passionszeit durchschritten. Wir denken an die vielen Passionsstationen, die unser Herr gegangen ist. Und jetzt müssen wir sagen, für uns. Die Passionszeit durchschreitet Jesus vor dem Hohen Rat, vor Pilatus. Die Passionszeit stellt uns in den Garten Gethsemane, wo es nicht darum ging, um schöne Gartenbaukunst, sondern um etwas ganz anderes. Das Ringen des Herrn, gibt es einen anderen Weg? Kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Und schließlich kommen wir zum Kreuz und kommen da an, wo Jesus hingerichtet wird, Golgatha. Wir haben es gerade gehört im Lied, für mich gingst du nach Golgatha. Für jeden, der hier sitzt, ging er dort ans Kreuz. Golgatha, Schädelstätte. Hier ist der Ort, an dem wir uns Karfreitag befinden. Hier ist der Ort, wo wir uns jetzt hier befinden, der Hügel Golgatha draußen vor der Stadt Jerusalem. Das war kein Unfall, kein zufälliges Geschehen, sondern es war lange vorausgesagt. Ich möchte den Predigtext für heute ergänzen, um die Verheißung aus dem Propheten Jesaja und dann ein Vers aus unserem vorgeschlagenen Predigtext dazu nehmen. Ich lese uns ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht in Jesaja 53, diese wundervolle Verheißung auf dieses Kreuz Jesu. Da heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er aber ist aus Angst und Gericht weggenommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm eine große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ich lese noch die Erfüllung dieses Wortes des Alten Testaments aus unserem Predigttext, Lukas 23, in Vers 33. Nur mal diesen einen Vers aus diesem Abschnitt. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Wir beten. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde groß das Große und das Kleine klein erscheine. Selige Ewigkeit. Amen. Golgatha, der Ort der Entscheidung. Liebe Gemeinde, die Kreuzigung Jesu war, wie wir gehört haben, lange angekündigt, lange vorausgesagt, aber es war das gewaltigste Geschehen in der Heilsgeschichte Gottes. Das Kreuz Jesu ist das gewaltigste Siegeszeichen, was es in dieser Welt gibt. Das Kreuz ist ein Folterinstrument, kein Schmuckstück für unsere Kette oder für unseren Hals oder was es auch sei. Es ist ein brutales Folterinstrument. An diesem Kreuz hingen nur Verfluchte. Und da hängt ein Verfluchter. Es war noch nie so ein Verfluchter auf der Erde wie Jesus. Von den Menschen hinausgetan, aber auch von Gott verlassen. Manchmal, wenn ich als Kind sowas angestellt habe, dann hat meine Mama manchmal gefragt, bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Jesus wurde von allen guten Geistern verlassen, von Menschen und von Gott hinausgestoßen, draußen vor die Stadt, angenagelt an das Holz wie ein Stück Vieh. Abgeschafft, beseitigt, weggeworfen, hinaus, raus mit diesem. Sie wollten diesen Jesus loswerden. Der passte nicht. Und sie wählten sich anstatt, wir haben es ja hier letzten Sonntag gehört, anstatt Barabbas, den Christus. Sie wählten lieber den Mörder als den Retter der Seelen. Sie wollten ihn loswerden, der war unbequem. Jesus ist unbequem, der passt nicht so in unsere Welt, der passt nicht so in unsere Vorstellung, wie unser Leben laufen soll, der passt nicht. Und wir dürfen nicht der Gefahr nachgeben, ihn anzupassen. Er passt nicht. Da heißt es, ja, Jesus ist doch dann ganz gut, wenn er mir hilft, wenn ich ihn brauche, aber ansonsten soll er mich mal schön in Frieden lassen. Der liebe Gott, ja, der ist ja schon wichtig, ich habe auch nichts gegen ihn, aber was soll ich denn mit diesem Jesus? So kann man oft hören. Ihr Blauen immer mit eurem Jesus. Nun, das wollen wir uns einmal anschauen, denn Golgatha stellt uns vor diese Wahl. Und wollen uns zu Beginn einmal fragen, warum bin ich heute hier? Warum bin ich zum Gottesdienst gekommen? Weil heute Karfreitag ist. Ich las heute Morgen noch, bin ich irgendwie drauf gestoßen, die Frage, ob denn Karfreitag der höchste evangelische Feiertag sei. Man stellt es ja wieder in Frage. Ja, Karfreitag ist für uns der höchste Feiertag mit Ostern zusammen. Nicht Weihnachten. Nicht die Menschwerdung, sondern die Sühne und die Auferstehung. Und da haben wir Grund, in Gottesdienst zu kommen. Oder sind wir gekommen, weil es Tradition ist oder weil es eben irgendwie dazugehört? Oder wir stellen uns heute mal der Chance, Jesus einmal zu fragen, warum hängst du da an dem Holz? So verflucht, so ausgestoßen, so blutend, so elend. Mit der, Ralf, können wir das Bild nochmal haben, mit der Dornenkrone und die Schläge auf den Kopf, die diese Dornen nochmal richtig reinbohrten. Aber wir wollen die Frage ehrlich stellen und dann auch uns eine Antwort geben lassen, denn die Antwort passt uns vielleicht nicht. Und ich will dir auch sagen, warum. Weil sie dich trifft. Weil sie dich vielleicht genauso trifft wie diese Schläge, mit der sie Jesus gegeißelt haben, wie die Nägel, die man durch seine Knochen getrieben hat. Die Antwort Jesu trifft uns. Und sie trifft jeden, der hier sitzt. Herr, warum hängst du da? Du bist doch der Messias, der Sohn des lebendigen, heiligen, ewigen Gottes. Warum hängst du da? Und jetzt schalten wir mal alle unsere Richtigkeiten ab, die wir so theoretisch im Kopf haben. Warum hängst du da? Wir gehen nach Golgatha im Geiste, stellen uns unter dieses Kreuz und fragen ihn, warum hängst du da? So verflucht, elend an diesem Holz. Und dann sehen wir seine Nägel malen, das Blut, das runtertropft, Hände und Füße durchbohrt, die Dornenkrone auf dem Kopf. Und dann wird er dir sagen, weil ich dich liebe. Verstehst du? Weil ich dich liebe. Und danach schreit der Mensch im Grunde doch. Danach sehnst du dich doch, dass dich endlich jemand liebt, so wie du bist. In den Schnulzen, die man jeden Tag so hört, wenn ich mal das Radio anmache und höre, ich sage jetzt keinen Sender, da kann man manchmal so Schnulzen hören, ja. Und da wird uns jedes Mal präsentiert, das Thema ist immer die Liebe. Ja? Aber was ist das für eine Liebe? Die meint Jesus nicht. Ja? Dann haschen die Menschen danach und finden sie doch nicht. Sie meinen sie zu haben und merken doch, hinter den Kulissen steckt der Schrei. Suchst du Liebe, hier ist sie am Kreuz. Blut Jesu. Suchst du ein Fundament für dein Leben? Hier ist es. Suchst du Leben? So sieht es aus. Wir haben gesehen, das Kreuz Jesu war lange, lange vorausgesagt in der Heiligen Schrift. Ein weiser Theologe hat mal gesagt, die Evangelien sind ein Kreuzigungsbericht mit einer längeren Einleitung. Das Zentrum der Evangelien ist das Kreuz. Das Kreuz ist die Mitte, das Zentrum der ganzen Bibel. Am Kreuz zeigt sich die Verlorenheit des Menschen. Wenn du wissen willst, wie verloren du bist, dann schau nicht auf dich. Dann schau ans Kreuz. Da, wo du hängen müsstest. Wo du verbluten müsstest. Wo du durchbohrt sein müsstest. So ernst nimmt Gott die Sünde. So ernst dass er sie straft, aber jetzt nicht mehr an dir oder mir, sondern an einem Stellvertreter. Deshalb konnte Johannes der Täufer sagen, als er Christus kommen sah, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. So ernst nimmt er die Sünde, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Und da gibt es jetzt Menschen, die sagen, Gott ist ja grausam. Gott ist ja grausam. Der von Abraham seinen Sohn forderte. Aber Abraham durfte seinen Sohn behalten, Isaak. Im letzten Moment durfte er einen Widder nehmen. Und Gott nicht. Der musste seinen Sohn dahin geben für dich und für mich. Gott hatte Abrahams Sohn Isaak verschont und er selber gab seinen Sohn, seinen einzigen hin für uns. Gott hat sich nicht geschont und da sagen die Menschen, Gott ist grausam. Menschen sind grausam, die den Götzen dieser Welt alles opfern. Der Karriere, dem Geld, dem Beruf, der Anerkennung. Wie viele kaputte Kinder und Jugendliche gibt es, weil sie diesem Gott der Karriere geopfert werden. Der Mensch ist grausam, aber nicht Gott. Gott gibt sich selber hin, damit wir leben können. Und am Kreuz musste Gott von sich selber verlassen werden, können wir theologisch so sagen. Er musste in diese Tiefe, sich in diese Fratze des Todes hineinbegeben, er, der doch sagen konnte, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben, musste sich in diese Fratze des Todes hineingeben. So ist das. Gott fordert Leben gegen Leben. Weil wir nicht im Schatten des Kreuzes stehen von Geburt an, haben wir den Tod verdient. Wir sind Gott etwas schuldig. Was sind wir Gott schuldig? Gehorsam. Glauben. Glaubensgehorsam haben wir nicht getan. Wir sollten ihn doch über alle Dinge lieben. Meist haben wir uns selber mehr geliebt. Wir sollen ihn doch an die erste Stelle in unserem Leben setzen, haben wir nicht getan. Und jetzt könnten wir aufzählen und wir kämen nur zu dem Urteil, schuldig, schuldig. Und Gott fordert Leben, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt wird diese Strafe für Sünde vollstreckt, aber nicht mehr an uns, sondern an ihm. Das ist die befreiende Botschaft. Und diese Botschaft dürfen wir nicht auslassen. Man redet oft so viel vom Kreuz, aber lässt die Sünde weg. Da heißt es dann, dass der Mensch ja gar nichts dafür kann, dass er sündigt. Jesus ist ja da und deshalb brauchen wir uns auch nicht zu ändern. Ja, totales Missverständnis, totale Zielverfehlung. Wenn wir mal einen Artikel lesen in einer Zeitschrift oder in einem Buch und da ist uns etwas besonders wichtig, dann machen wir Markierungen daran oder wir kreuzen etwas an, was uns besonders wichtig ist. Das Wichtigste wird angekreuzt und sagen damit, alles andere ist nicht so wichtig, aber das, was da angekreuzt ist, das ist wichtig. Alles andere ist dann eben nicht so wichtig. Und jetzt hat Gott Jesus angekreuzt, um zu sagen, es ist nichts auf der Welt so wichtig wie dieser Christus. Es ist nichts so von Bedeutung wie dieses Geschehen auf Golgatha. Und dieses Kreuz ist ja auch gleichzeitig noch ein mathematisches Zeichen, ein Pluszeichen. Ich bewege mich nicht lange auf dem Boden der Mathematik. Ihr wisst das, das ist nicht meine Stärke. Aber so viel weiß ich. Ja? Das Kreuz macht mein Leben erst gültig, ein Pluszeichen. Warum möchten die Menschen das bloß nicht begreifen? Ich verstehe es nicht. Da machen wir uns kluge Gedanken, wie wir die Welt in den Griff bekommen, wie wir Kriege beenden. Da gab es große Denker, die haben vieles gedacht, aber das Wichtigste haben sie ausgelassen. Den Gott angekreuzt hat, um uns zu zeigen, es ist nichts so wichtig für dich wie dieser Jesus. Aber wir selber delegieren ihn ja auch oft heraus aus unserem Leben. Da stehen wir vor einer Entscheidung. Wir wissen, was Jesus von uns möchte. Wissen wir sehr gut. Aber wir hören doch lieber auf das, was unser Herz will. Oder die Nachbarn. Oder die Gesellschaft. Und dann haben wir Jesus herausdelegiert. Ja, Jesus, du hast ja recht, aber... Gott ist der Einzige, der ein Aber sagen darf. Jesus darf sagen, es steht geschrieben, ich aber sage euch. Jesus darf das, wir nicht. Da kommen wir vielleicht in die Gemeinde, haben Jesus auch lieb, gehören ihm, aber wenn er dann mit seinem Anspruch an uns herantritt, dann sind wir auf einmal doch wieder wichtiger. Dann merken wir zum Beispiel, dass wir uns nicht wohlfühlen oder wir verstecken uns hinter irgendwelchen Schwächen und vergessen, dass er gesagt hat, ich bin in deiner Schwachheit mächtig. Wir haben ihn herausdelegiert. Und wenn wir vorm Kreuz stehen, was wir ja im geistigen Auge tun, dann wird er dich auch fragen, was willst du? Willst du auch um meine Kleider würfeln, um dieses am Stück gewebte Stück Stoff? Willst du das? Was kann ich für mich da noch rausholen? Sind wir nicht heute genauso seine Mörder? Mit jeder Sünde haben wir ja ihn ans Kreuz geschlagen. Sind wir anders? Tun wir nicht auch das, wonach der Sinn uns steht? Und was uns gefällt, ich glaube, wir sind kein Deut besser als der Pöbel damals, auf den wir so gerne mit Fingern zeigen. Das Kreuz können wir mit dem Verstande nicht erfassen. Es ist der Welt eine Torheit, so heißt es, das Wort vom Kreuz, da steht Skandalon, ein Skandal. Erst wenn wir begreifen, dass jeder von uns persönlich gemeint ist und wenn wir uns darauf einlassen, wird er uns die Augen dafür auftun, dass wir das erkennen. Und wenn jemand unter uns ist, der da Schwierigkeiten hat, das zu fassen, und für sich anzunehmen, wir wollen es uns ja gleich im Abendmahl auch nochmal zusprechen lassen. So wahr ich esse, so wahr ich trinke, ich bin gemeint. Einschub, nicht das Abendmahl rettet uns. Nicht die Einnahme des Abendmahls tilgt unsere Sünden. Muss man mal ganz eindeutig sagen, mancher auch von uns hat noch so ein mystisches Verständnis. Wenn ich zum Abendmahl komme, habe ich Sündenvergebung. Nein, der Herr Jesus vergibt. Und das ist, was wir da feiern, längst geschehen am Kreuz. Aber Jesus hat uns diese Zeichen mitgegeben. So wahr du isst, mein Leib, und so wahr du trinkst, mein Blut, du bist gemeint. Mit den Sinnen dürfen wir es erfassen, kommt und seht, schmeckt. Ja, drei Dinge, kommen, sehen, schmecken. Und es soll uns zur Stärkung dienen. Ja. Aber Vergebung habe ich nicht durch Einnahme des Abendmahls. Damit müssen wir mal aufräumen. Sondern das hat Jesus am Kreuz getan. Mit der Vernunft kommen wir nicht weit, aber im Glauben erschließt es sich uns. Also wenn jemand unter uns ist, der da Schwierigkeiten hat, dann keine Ruhe geben, bis Gott uns Gewissheit gegeben hat. Warum leben so viele mit so einer Ungewissheit? Wenn wir krank sind, laufen wir doch auch zum Arzt, bis der uns genau sagt, was wir haben. Vorher geben wir doch auch keine Ruhe. Und im Blick auf die Ewigkeit leben die Menschen mit so einer Ungewissheit. Können wir das verstehen? Ach, sagen die meisten, dann ist Klappe zu, Affe tot, Zirkus pleite. Willst du so leben? Oder weißt du, dass du mit Karfreitag gemeint bist, dass eigentlich du da hängen müsstest? Und dann gilt, für mich gingst du nach Golgatha. Möge Gott uns das immer wieder aufschließen. Ich möchte mit einem Bild schließen, wo ich letztes Jahr im Karfreitagsgottesdienst auch schon mal mit abgeschlossen habe. Aber selbst der Apostel Paulus sagt, euch öfters dasselbe zu sagen, ist mir nicht verdrießlich. Und zu schreiben, hat er gesagt. Der irische Staatsmann Cromwell, ich weiß nicht, wer mal von ihm gehört hat, nicht gerade ein vorbildlicher Mann, aber der verurteilte jemanden, musste mal jemanden zum Tode verurteilen, und das Urteil lautete: gegen Mittag, wenn die Kirchenglocke erschallt, soll das Urteil vollstreckt werden. Ich weiß nicht, Kopf ab, glaube ich, war es. Und nun band sich der Bruder des Verurteilten an diesen Klöppel der Glocke, und das Läutwerk ging los und man hörte nichts von der Mittagsglocke. Stattdessen wurde er zermalmt, zerfetzt von diesem Klöppel in der Glocke. Und dann sagte Cromwell, das Urteil lautete, wenn die Glocke erklingt, gegen Mittag soll das Urteil vollstreckt werden. Die Glocke ist nicht erklungen, somit unterbleibt die Hinrichtung für immer. Ein schönes Bild für das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Sich selber gegeben, damit uns das Urteil nicht mehr trifft. Die Strafe für Sünde liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, und jetzt müssen wir wieder sagen, für uns, für mich. Du hast die Strafe auf dich genommen, die mich hätte treffen müssen. Und ich darf jetzt vor dem Vater im Himmel als Gerechter und Gehorsamer stehen. Und die Strafe trifft mich nicht mehr, du hast sie getragen. Das ist zu groß für uns. Da können wir dir nur danken. Und schenk doch, Herr, dass wir es begreifen. Dass wir dir aus Dankbarkeit unser Leben geben. Du hast deines nicht verschont für uns, sondern hingegeben. Du hast bezahlt. Wir danken dir. Amen.